Yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Ist Freitagabend, nebenbei haut Stuttgart gerade St. Pauli weg und wir haben uns hier zu später Stunde getroffen, um mal wieder ein bisschen das Herrenspielzimmer aufzuräumen. Es hat sich viel angestaut, was einfach weg muss und ich bin gespannt, was
aber
für
ich
ein
bin trotzdem noch da. Hallo.
Hallo.
Bruno, das ist wirklich so schwer, dich einzupegeln, weil manchmal redest du laut und dann übersteuerst. Ja, aber und wenn du so redest wie jetzt, dann bist du zu leise. Das ist wirklich schwierig, okay, mit dir.
Ich würde ja um Entschuldigung bitten oder sogar um Verzeihung, aber ich will nicht.
Okay. Also, bevor ich hier so rude, was ist das deutsche Wort für rude? Rude unterbrochen wurde. Ja. Jetzt habt ihr mich wieder völlig rausgebracht. Was denkt die Community über uns, wenn wir so unvorbereitet hier reingehen? Mein Gott.
Hauptsächlich über dich.
Ich freue mich auf den Podcast, das wollte ich einfach sagen. Ich habe vorhin schon mit Kira eine Stunde gequatscht. Das war auch sehr nett. Und jetzt quatsche ich gerne mit euch.
Okay. Und
wir sind also die zweite Wahl mal wieder.
Das ist echt so eine Sloppy Seconds.
Ist krass.
Wow. Naja, was soll ich dazu sagen? Ihr Lieben, ich möchte euch was beichten. Bevor wir in die Politik einsteigen, und da muss drüber geredet werden heute, finde ich, möchte ich euch etwas beichten. Ich habe mir heute das neue iPhone bestellt.
Okay.
Was macht das jetzt mit euch? Also fühlt ihr Aggressionen? Seid ihr angewidert? Freut ihr euch für mich? Was geht gerade so? Ich möchte einfach mal so euch so ein bisschen analysieren auch.
Ich nehme das so ein bisschen lethargisch hin, weil es mir ehrlich gesagt ziemlich egal ist. Es ist ein Handy.
Wow. Ich habe weder irgendeinen große emotionale Bindung meinem Handy gegenüber, noch irgendwie Apple grundsätzlich. Also das ist mir einfach ehrlich gesagt Banane. Ja,
auch egal, okay.
Es ist nicht ab.
Was ist der Unterschied vielleicht zwischen Bier, uns? Wenn ihr was Bier macht, was euch freut, oder irgendwas Schönes tut, was euch freut, dann gönne ich euch das. Bruno hatte sehr viel Spaß an FIFA, glaube ich, heute. Oder an EAF3. Und ich habe mal gesagt, das freut mich für dich, weißt du? Und da kommt einfach keine Liebe zurück. Ich werd hier systematisch unten gehalten, möchte ich sagen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe
mir dieses Konsumverhalten wird einfach hier nicht genug abgefeiert. Ne?
Das richtig. Ist richtig. Ja. So.
Dass du das von mir erwartest, ist aber auch schon. Hast du meinen Charakter auch wirklich richtig eingeschätzt, muss man sagen.
Das ist hier die wahre Tragödie, ne? Steve. Ja. Also, du verbringst so viel Zeit mit Bono und dann. Oh,
ich Bono bin ja eigentlich das Opfer.
Naja, wenn du hinterher reden musst, ne? Das können wir machen.
Okay. Danke, Dennis.
Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also, ja, ich habe vorhin mit meiner Mom telefoniert. Jetzt werdet ihr wieder denken, na, Krömer, hat deine Mom wieder das iPhone bezahlt? Nee. Aber, ey, das ist, ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Also, ich bin ja eine Konsumschlampe, das weiß ja jeder, der mich verfolgt. Aber, ey, egal, keine Ahnung, das ist halt wirklich verdammt teuer. Also, ich habe mir ja das Pro Max bestellt. Ich habe immer das Pro Max. Ich mag halt nicht so kleine, also ich mag kleine Handys einfach nicht. Und ich habe es in der kleinsten Variante bestellt, weil ich nicht mehr als 256 GB brauche. Aber es sind halt immer noch 1.500 Euro, ne? Und
1.500 Euro für ein Handy?
Ja. Okay, aber weißt du, meine Mom hat gesagt, das einzig Richtige, und sie sagt, das macht dir doch Freude und das ist ein Gebrauchsgegenstand, den du jeden Tag hast. Und ich mache halt super viele Fotos damit von Leo. Und von daher ist so eine weiterverarbeitete Kamera, wie es ja jetzt ist, durchaus, also ich nutze es halt einfach so. Natürlich, wenn wir damit anfangen, ja, brauchst du das? Du könntest ja auch Scheißfotos machen oder dein iPhone 14 würde, was ich jetzt noch habe, das würde ja auch ausreichen, ist natürlich auch nicht falsch. Das
sind auch Fotos.
Das macht auch gute Fotos. Es ist einfach so. Aber es ist etwas, was ich mir leisten möchte, weil ich einfach viel Freude daran habe. Und das hat mich so ein bisschen zufriedengestellt, als es meine Mom gesagt hat. Ich habe mir einfach, ich habe gedacht, ich bin heute gar, ich bin ganz schlau einfach. Und nimm mal die, weil 1500 auf einmal ist ja immer so, das ist auf dem Konto so ein Loch, finde ich. Und ja. Dann, kickt dann halt auch mein schlechtes Gewissen wieder rein. Und ich habe es einfach diesmal so gemacht, und es wundert mich, dass ich das vorher nicht schon gemacht habe, ich habe es einfach in Raten gekauft. So. Über 24 Monate. Mehr? 24 Monate. Nee, ist 0% Finanzierung. Also du zahlst okay. Exakt das. Und ich zahle jetzt pro Monat 60 Euro und hab's dann in 2 Jahren abbezahlt. Warum eigentlich nicht? Ich werde das Handy sowieso 2 Jahre haben, Minimum. Warum nicht? Und irgendwie freue ich mich sehr darauf.
Du kaufst aber auch nicht jedes Jahr ein Handy, ne?
Nö, das letzte ist, wie gesagt, das iPhone 14 von vor 3 Jahren.
Vor 3 Jahren. Okay, ja gut, ich kann das halt ganz wenig nachvollziehen. Ich benutze mein Handy quasi nur für WhatsApp, für die Arbeit. Und ansonsten hat das für mich keinen weiteren
Nutzen. Du machst keine Fotos mit deinem Handy? Also außer den Penisbildern, die du mir immer schickst?
Die Fotos machen hauptsächlich meine Schwester und meine Frau.
Okay.
Also ich mache schon Fotos, aber die sind in der Regel nicht so gut, als dass die in einem Familienalbum halt landen. Das kommt immer alles von denen.
Okay. Lame.
Also, keine Ahnung, ich habe dafür kein Bedürfnis. Ich auch noch, vor Jahren habe ich ja noch wenigstens Twitter oder so benutzt. Das ist jetzt auch schon lange nicht mehr auf dem Handy. Also keine Ahnung.
Okay.
Wirklich.
Ja. Dann lasst uns mal ganz kurz weitergehen. Ihr könnt das nicht verstehen, das akzeptiere ich. Ich glaube, es gibt viele, die da draußen, die sagen irgendwie, ja, kann ich nicht nachvollziehen. Irgendwie, ich habe ein Handy für 100 Euro, das reicht mir. Jeder, wie er möchte, jeder, wie er will. Genau. Jeder das, was ihn glücklich macht. Wir haben im letzten Podcast von vor 2 Wochen, haben wir über diese Lehrerin, die durch auch die Medien ging, haben wir darüber gesprochen, die irgendwie, keine Ahnung, 100 Jahre krank war und immer die vollen Bezüge gekriegt hat. Ich habe ja fälschlicherweise, muss man rückwirkend sagen, gesagt, das ist irgendwie eine Bildschlagzeile und wurde irgendwie aufgepimpt, so nach dem Motto, wie es Bild Art ist. Dem war aber nicht so. Es war wohl wirklich so, wie ich auch am Ende vermutet habe, dass da ein Sachbearbeiter seinen Job nicht richtig gemacht hat. Weil ich habe einen ganz langen Artikel dazu gelesen, ich weiß gar nicht, ob es ein Spiegel war oder Stern, was weiß ich wo das genauso beschrieben wurde, dass da der zuständige Beamte, der das abgerechnet hat, wohl einfach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ihren Gefallen getan hat, seinen Job nicht richtig gemacht hat und so weiter. Es ist wohl wirklich so, dass, also wie ich das letzte Woche, vor 2 Wochen beschrieben habe, ist exakt der Vorgang, der da auch in dem Artikel stand. Das ist normal, wenn du mehr als eine gewisse Zeit krank bist, musst du zum Amtsarzt und der entscheidet dann, ob du dienstfähig bist oder nicht. So. Und wenn du, so wie ich, teilweise dienstfähig bist oder, wie heißt es, beschränkt dienstfähig, wie ich es bin, dann unterrichtest du die Stunden, die du kannst, aber dann kriegst du auch ordentlich was von deiner Kohle abgezogen. Also sowas wie, ich bin mehr als 2 Jahre krankgeschrieben, nach einem Jahr, glaube ich schon, ist das so, kriege die vollen Bezüge, das ist eine Illusion. Und das Spannende daran ist, es gab dann in der Nachlese zu dieser Sache, gab es wohl noch mehrere Lehrer, die das ähnlich gemacht haben. Und die kamen dann auch raus. Ne? Und da fühlt man sich natürlich als jemand, der jetzt massiv auf Kohle verzichten muss, ziemlich verarscht, dass es dann irgendwelche, ob da irgendwelche Geldmittel geflossen sind oder Geschenke oder sonst was. Als Sachbearbeiter weißt du ja, was dein Job ist oder als Beamter, der dafür zuständig ist und kannst ja nicht einfach was anderes machen. Da muss es ja einen Grund gegeben haben dafür. Also inkompetent alleine kann ich mir da fast nicht vorstellen. Einfach so gegen die. Ich bin mal gespannt. Also mich würde interessieren, wie die Sache ausgeht, weil das ist ja definitiv so nicht erlaubt. Und ob die jetzt die Kohle zurückzahlen müssen, weil wir reden ja von unglaublich viel Geld. Wenn eine da, was weiß ich, 14 Jahre oder so ihre vollen Bezüge gekriegt hat, die eigentlich nicht stehen und sie nebenbei noch irgendwie, was hat sie aufgemacht, also in einem anderen Beruf nachgegangen ist, eine Selbstständigkeit oder so, dann müsste sie eigentlich das Geld zurückzahlen. So, also von daher, da könnte eine größere Summe zusammengekommen sein. Also
sie macht halt den Dobrin und sagt, ja, ist mir egal, wir machen weiter so.
Ja, das ist schwierig. Also Dobrin ist der Einzige, der sich offensichtlich an deutsches Recht nicht halten muss. Als Normalsterblicher sieht, ist das immer schwieriger, weißt du, weil da gibt's ja Gesetze und die werden ja an Leuten, die keinen Gottkomplex haben, durchaus mal vollstreckt. Also ich bin jetzt kein Jurist, aber meiner Rechtsauffassung nach muss ich das Geld zurückzahlen, weil das hat sie ja hat sie ja nicht, also steht ihr ja nicht zu, ist ja nicht ihrs. Das ist ja
ein, da stehen sie vor Gericht vor, also ob sie es zurückzahlen muss oder nicht. Und ich meine, ich hatte gelesen, in erster Instanz hieß es, nein, sie muss nicht.
Aber mit welcher, also das ja, aber warum ist ich, also das ist ja, sorry, aber das widerspricht meinem Rechtsempfinden. Ich möchte auch gerne meine vollen Bezüge haben irgendwie. Und
ja,
im Gegensatz haben zu ihr bin ich halt, kriegen, ne?
Ja. Ja. Ja, ist halt gegebenenfalls eine andere Sache, wenn du sagst, ey, da liegt die Schuld halt nur so als Teilschuld irgendwie vor von
ja, den ja.
Ne, schon beglückten Personen.
Ich würde gerne mit dem Typen sprechen, der das zu verantworten hat, weil irgendwie mochte der die ja so Tipps. Gerne. Also unfassbar, ich finde es ganz krass. Also,
kannst du ja mal einladen hier ins Herrenspielzimmer, warum nicht?
Ja, würde mich wirklich interessieren. Das muss ja auch einen Grund geben. Also, das kann doch nicht reine Inkompetenz sein.
Ich hätte Fragen, wie ich das bitte auch kriege.
Also wie ja, also keine Ahnung, hier in Schleswig-Holstein, da kommt man mit so weit nicht durch, ne? Da, hier gibt's noch Recht und Ordnung. Wie gesagt, also es gab wohl auch mehrere Fälle jetzt, die aus einem anderen Bereich kommen. Also ich weiß nicht, welches Bundesland das jetzt war. Auf jeden Fall ist das wohl nicht einmal nur vorgekommen. Und also ich würde mich jetzt auch nicht dagegen wehren, irgendwie 16 Jahre lang krankgeschrieben zu sein und trotzdem irgendwie wieder Vollzeitstreamer werden zu können.
Also ihr da draußen, wenn ihr jemanden kennt, ne, sagt mal Bescheid. Ja,
sagt bitte Bescheid, gerne aus Schleswig-Holstein. Ich könnte die vollen Bezüge durchaus gebrauchen. Naja, dann gehen wir mal weg von diesen Lehrern und gehen in die USA und zum Tod von Charlie Kirk. Lustigerweise, bitte?
Warte. Könnt ihr ganz kurz Fußball machen? Ich gehe ganz kurz meiner Frau helfen. Ein Kind schreit wie verrückt. Und ich glaube, wenn ich da jetzt nicht einschreite, dann wird das mit der ganzen Ecke weitergehen.
Dann, warte mal, dann mache ich das, unterteile ich das von der Übersicht her und wir machen Fußball. Bono Bonusson, mein Freund. Achso, darf ich nicht sagen. Ich habe einen neuen Spitznamen für Bono und Bono hasst ihn. Ich habe mal aus Spaß irgendwann gesagt, Bono Bonusson, der Wikinger ihres Vertrauens. Und Bono hasst das, aber ich mag den Namen so gerne und nenne jetzt alle meine Chars. Bis jetzt habe ich sie mal Bono genannt, aber das ist auch ein bisschen boring. Das heißt, ich nenne jetzt alle meine Chars Bonusson. Der Wikinger meines Vertrauens. Aber Bono hasst es leider, aber ich find's super.
Du hasst einfach nicht alle, das ist mein Punkt.
Ja, das hast du auch nicht ganz unrecht.
Das ist doch einfach Unfug.
Oh Mann, jetzt habe ich das alles. Oh. Was ist denn jetzt hier los? Alles
kaputt gemacht?
Ja, ich habe hier die Übersichtsliste völlig verkackt.
Naja, ne? Man kann ja nicht alles haben.
Ja, offensichtlich. So, dann lass ich das jetzt so. Okay, also, Fußball. Bono, als Werder-Fan scheint einem gerade die Sonne aus dem Arsch. 4-0 in Gladbach gewonnen. Ich könnte jetzt sagen, irgendwie, ich war überrascht, aber ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet. Ich habe es auch getippt, nicht 4-0, ich habe 2-1 getippt. Getrieben von deinem Enthusiasmus, weil, wie üblich, hast du mit deiner Voraussage recht gehabt. Du hast, glaube ich, 3-0 getippt für Werder, das ist 4-0 ausgegangen. Warum zur Hölle weißt du sowas immer vorher?
Also ich meine, ich weiß es ja nicht. Wenn ich es tatsächlich wüsste, dann könnte ich ja auch die richtigen Sachen sagen und dann könnte ich mit Sportwetten auch enorm viel Geld einnehmen, was ich nicht tue.
Was du an mich weitergeben würdest?
Natürlich, ich würde das immer an extrem bedürftige Leute weitergeben, die dringend ihr iPhone finanzieren müssen.
Richtig.
Oder ihre nächste Drohne oder was auch immer ansteht. Da bin ich ja großzügig.
Das ist so.
Das Einzige, was ich tatsächlich mache, ist halt, ich kann mir so Strukturen und die Art und Weise, wie Mannschaften Spiele spielen und dann auch Probleme halt versuchen zu lösen im Team, kann ich versuchen, mir halt vorzustellen. Und diese Vorstellungskraft ist eine, die mir auch in meiner FIFA-Karriere immer enorm weitergeholfen hat, weil es immer darum geht, halt ja tatsächlich Strukturen zu verstehen und Spielertypen und so weiter und wie Sachen halt ineinander greifen und wie gegebenenfalls man dagegen agieren müsste, damit irgendwas Zählbares bei rumkommt. Darum geht es ja auch beim Profifußball. Und das sind schon Sachen, wo ich dann auch mal erlebt habe, halt in meiner Zeit, in der ich eben auch ganz normal einfach bei Profivereinen immer schon unter Vertrag stand, wo ich dann ins reale Scouting mal rein durfte und mir da regelmäßig auch angucken durfte, wie da tatsächliche Matchvorbereitungen so stattfinden. Und so stelle ich mir das vor meinem geistigen Auge dann eben vor, wenn ich Mannschaften schon gesehen habe. Ne? Und dann ich weiß, okay, was macht Werder Bremen gerade? Was macht ein Horst Steffen? Was steckt eben in diesem Kader? Was sind das für Spielertypen? Wie können sie unterschiedliche Situationen lösen? Und dann gehe ich davon aus, was ist das wahrscheinlichste Szenario, wie es laufen wird? Und ja, damit liege ich relativ richtig
häufig. Verdammt oft richtig. Vom Spiel
selber ist immer so ein bisschen, ja, ne, also kannst immer so ein bisschen gucken, aber von den Spielanteilen her da bin ich schon relativ gut dabei, würde ich schätzen. Aber das liegt halt auch darin begründet, dass ich mich wirklich unwahrscheinlich viele Stunden mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt habe. Und das nicht einfach nur, weil ich lustig bin und keine anderen Hobbys habe, aber ein bisschen auch.
Du hast schon viele Hobbys, finde
ich. Ich habe auch ein paar andere Hobbys noch, aber das ist trotzdem schon einer der wesentlichen Bestandteile,
ehrlich gesagt, meines Lebens. Weißt du, also abgesehen davon, dass ich das unglaublich beeindruckend finde, das Ding ist halt, ich glaube, jeder denkt von sich selber, dass er viel Ahnung von Fußball hat. Ne? Ich sage nur 82 Millionen Bundestrainer jedes Jahr.
Sicher, ja.
Aber seit ich dich kenne, also intensiver kenne, merke ich, wie wenig Ahnung ich vom Fußball eigentlich habe. Auf der einen Seite ist es sehr deprimierend, dein Fachwissen und deine Expertise, möchte ich sagen. Auf der anderen Seite finde ich das auch total spannend irgendwie. Also, du hast mir von Anfang an gesagt, irgendwie unter Horst Steffen wird es laufen bei Werder Bremen, weil das ein guter Trainer ist. Und hast mich damit immer so ein bisschen beruhigt. Und ja, also das am Sonntag war es ja, das gibt mir auch so viel Hoffnung für die Saison. Und wir haben, also an dieser Stelle möchte ich auch mal Fritz und Niemeyer loben, wo ich auch gesagt habe, irgendwie, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so gute Leute kaufen. Ich hätte gerechnet damit, dass sie irgendwelche Pfeifen kaufen, die keine Verstärkung sind. Aber sie haben einfach wirklich einen guten Haufen da zusammen geliehen noch. Aber für die meisten, bis auf Boniface haben wir bei allen eine Kaufoption. Und ich habe mir in der Woche das neue Werder-Trikot bestellt, getrieben durch die Euphorie nach dem Spiel am Sonntag mit, Cameron, aber er heißt ja Cameron.
Cameron Puertas.
Das ist ein richtiger Baller. Das hat Bono auch von Anfang an gesagt. Aber das erinnerte mich irgendwie von der Körpersprache und wie er mit dem Ball umgeht, schon so. Ich will jetzt keine Gotteslästerung betreiben, aber der hatte schon was von Miku irgendwie. Also ich bin
Spielmachertyp in diesem Trainerraum,
ja. Richtiger Spielmachertyp.
Kleines bisschen auch technischer noch veranlagt, als jetzt einfach nur im Sinne von, also nicht, dass Johan Miku nicht technisch veranlagt wäre, aber auf die Art und Weise, wie er Situationen löst. Das ist schon noch ein bisschen anders, weil er jetzt halt nicht nur versucht, das immer über einfach, sag ich mal, etwas längere Pässe oder so zu regeln, was halt zu der Zeit von Johan Miku auch noch absolut üblich war, ja.
Ja.
Sondern halt sehr, sehr viel auch über einfach wirklich Ballkontrolle und Entscheidungsfindung im engsten Raum.
Das ist aber auch die einheitliche Meinung, ne, dass Puertas die Leute an Miku erinnert. Das habe ich echt viel gelesen.
Glaube ich, ja, aber das liegt auch ein bisschen daran natürlich, dass Werder schon seit langer Zeit nicht mehr so einen Spielertypen hatte. Ne? Also der Letzte, der vielleicht so grob in diese Richtung geschlagen ist, war wahrscheinlich Mesut Özil.
Ja.
Und das ist halt schon, ne, wie viele Leute von Werder können sich jetzt gerade noch so richtig daran erinnern. Ne? Das ist auch wieder sehr lange her. Da hat man sehr, sehr viele unterschiedliche Spielertypen schon gesehen in der Zwischenzeit. Und die wenigsten davon waren so toll, dass man die sich noch im Kopf behalten muss.
Also, da haben sie wirklich ein richtiges Juwel ausgegraben. Und das macht einfach sehr viel Hoffnung für die Saison. Ich weiß noch, wie Dennis und ich irgendwie uns gegenseitig WhatsApp-Nachrichten geschrieben haben und geweint haben, weil wir von der Abstiegs- oder Kampf gegen den Abstiegssaison ausgingen.
Ja, glaubst du, sogar mit zwischenzeitlicher Gewaltandrohung auch mir gegenüber, ne?
Genau.
Ja, genau.
Daran kann ich mich erinnern.
Okay. Weil du von Anfang an gesagt hast, unter Horst Steffen wird das was, der spielt einen geilen Fußball spielen. Genau. Und ja, wir spielen jetzt am Morgen gegen Freiburg zu Hause. Ich bin mir relativ sicher, dass wir gewinnen irgendwie, aber ja gut, ein Spiel ist kein Spiel. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz, aber das sah am Sonntag so gut aus.
Das wird nicht immer so gut aussehen. Ne? Das liegt einfach daran, dass sie noch nicht eingespielt genug sind. Aber das ist eine Frage von Konstanz. Ne? Je länger das halt spielt, desto besser wird das auch. Weil wenn sie die ganze Zeit so spielen würden, wie sie jetzt am Sonntag gespielt haben, spielen sie nächstes Jahr Champions League. Fertig. Mhm. Aber das ist einigermaßen unrealistisch. Ich sage nicht vollkommen unrealistisch, nur einigermaßen. Und ja.
Das ist bestimmt eine Chance.
Ich würde damit rechnen, dass Werder Bremen, wenn sie diesen Weg weitergehen, in 2 Jahren international wieder spielen, ja.
In 2 Jahren? Boah. Okay. Naja, aber mit den Erwartungen, die wir vor der Saison hatten, gerade nachdem irgendwie die ganzen Transfers so lange gedauert haben, nämlich gegen den Abstieg zu spielen, ist das doch eine schöne Option. Also ich bin mit einem einstelligen Tabellenplatz komplett zufrieden irgendwie.
Ja, hab ich auch ein gutes Ergebnis.
Ja. Dann hat am Donnerstag die SGE nicht nur Abdu aus dem Leben geschossen, sondern auch Galatasaray. Du hast vor dem Spiel zu mir gesagt, das könnte ein Spiel von Johnny Burkhardt werden. Ich hasse das, dass du immer recht hast. Und es wurde das Spiel von Johnny Burkhardt. Ich habe vorher noch gelästert, hab gesagt, der hat doch kein Tor gemacht. Der war in den letzten Spielen nicht so stark. Dann macht er so ein Spiel, leck mich doch am Arsch. Ja, es ist, aber du hast auch gesagt vor dem Spiel, dass es durchaus sein kann, dass auch das Galatasaray gewinnt. Aber okay, da fehlte schon Osimhen an allen Ecken und Enden, oder? In der Offensive?
Also das wäre auf jeden Fall ein Spielertypus gewesen, der enorm geholfen hätte. Aber also letztendlich war die SGE einfach mannschaftstaktisch signifikant besser als Galatasaray am Ende. Aber man muss schon klar sagen, über die Hälfte hinweg, Galatasaray hat ja das 1-0 gemacht und das war auch okay. Also das kann man definitiv so machen und hat auch in der ersten Hälfte sehr viel mehr Spielkontrolle gehabt. Am Ende ging es ja 5-1 für die SGE aus. Das ist schon ne, massiv Überergebnis, muss man auch sagen. Auch mit einem Haufen wirklich echt hässlicher Butzen. Also wenn ihr euch diese Tore im Highlight anguckt, müsst ihr nicht zwingend machen, weil da ist alles an Unappetitlichkeit dabei, was man irgendwie ästhetisch am Fußball haben kann.
Ja, aber Burkhardt mit der Drehung und dann dieses 5-1, das ist schon mega geil.
Es sind auch ein paar durchaus gute Aktionen gewesen und so weiter, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber also da waren auch wirklich Sachen dabei, wo ich mir denke, da schämt man sich ein bisschen für. Und insofern war Galatasaray jetzt auch nicht so schlecht, wie man das vielleicht vermuten könnte, aber Eintracht Frankfurt hat einfach taktisch wirklich nahezu ein Meisterstück dann abgeliefert und das ist krass.
So ein Start in der Champions League-Saison. Wollte ich gerade sagen, das macht ja auch Hoffnung auf den Rest der Champions League-Saison. Dann hast du mir mal die Gegner vorgelesen irgendwie und dann habe ich nur gedacht, es kann doch nicht sein, dass ihr nur Top-Teams als Gegner habt.
Ja, doch. Also so Atletico Madrid kommt ja als nächstes, dann spielen wir noch bei Liverpool. Wir müssen noch in Neapel ran, spielen noch gegen Tottenham. Also da ist wirklich
easy.
In Barcelona auch noch, genau, ja. Weil natürlich, warum nicht?
Ja, insofern. Nur leichte Aufgaben quasi. Ich bin mir gar nicht sicher, das habe ich dich schon gefragt, in welchem Pott die Eintracht war. Muss ja 3 oder 4 gewesen sein, wenn du irgendwie nur Top-Teams zugelost bekommst.
Wird so gewesen sein. Letztendlich ist natürlich egal, weil irgendwie musst du halt die ganzen Spiele machen und irgendwann halt die Punkte reinholen. Fairerweise rechnet halt bei Eintracht Frankfurt auch niemand irgendwie groß damit, dass man sich jetzt über die ersten 8 dann einfach direkt für die Achtelfinals, glaube ich, dann qualifiziert, die das wären.
Genau, ja.
Sondern man wäre schon zufrieden, wenn man sich irgendwie hängend und würgend auf jeden Fall in die Playoffs reindrücken könnte. Und da ist natürlich dann so ein Sieg jetzt auch gerade bei dieser sehr, sehr großen Tabellensituation mit der entsprechenden Tordifferenz einfach wundervoll. Ja. Muss man klar sagen. Wenn man an der einen oder anderen Stelle dann mal so 1-2 Punkte wieder mitnimmt, dann wird das schon funktionieren.
Wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, dass die SGE auch für eine Überraschung gut ist. Warum soll man nicht mal, keine Ahnung, in Tottenham was reißen oder so? Weißt du, wie ich meine?
Klar.
Hat ja letztes Jahr auch geklappt. Oh, wait. Naja. Gibt's sonst noch irgendwas Interessantes zum Fußball zu sagen? Bayern überraschend stark, 3-1 gegen Chelsea, die den relativ unbedeutenden die Clubweltmannschaft gewonnen haben. Die wurden auf jeden Fall gerade nach dem Finale gegen Paris als einer der möglichen Favoriten für die kommende Champions League-Saison gehandelt. Von daher hätte ich jetzt nicht mit so einem klaren Sieg gerechnet. Sind die Bayern so gut oder war Chelsea so schlecht?
Och, eine Mischung aus beidem. Okay. Also Bayern haben einen sehr, sehr guten Tag erwischt und Chelsea ist nicht so richtig gut da reingekommen taktisch. Also das war ein bisschen redundant, aber letztendlich ist auch wieder der erste Spieltag. Ne? Was soll's.
Was soll's. Okay. Ich kann mich erinnern, in der letztes Jahr nach Vorrunde, Vorrunde muss man ja sagen, ist ja keine Tabellendings mehr, keine Gruppenphase. Da hat Paris auch nicht überzeugt. Ne? Da haben die, glaube ich, in München 1-0 verloren, waren relativ chancenlos. Also, na, das ist wieder dieses Gesetz. Was nützt es dir, wenn du irgendwie der Vorrunde alle abschießt und brillant bist, aber dann irgendwie hinten raus, wenn es drauf ankommt, irgendwie eine schlechte Phase hast, ne?
Richtig. Also, ne, jetzt gerade eben gewinnst du noch keine Titel. Das Einzige, was du halt zu Beginn der Saison oder bis zur Mitte der Saison hinkriegen könntest, ist halt alles zu verkacken. So. Aber solange du dich irgendwie einigermaßen so im Schwimmen einfach hältst, ist das vollkommen okay für die Teams.
Ja. Dann würde ich gerne mit dir noch über den BVB reden. Was zur Hölle war das für ein geiles Spiel? Die erste Halbzeit wirklich zum Einschlafen. Bono und ich sind fast eingenickt. Und dann irgendwie machen die 8 Tore in einer Halbzeit. Und der BVB schafft es, irgendwie bis zur 92. Minute 4-2 zu führen. Und schafft es, dann noch in der Nachspielzeit 2 Dinger zu kriegen.
Ja.
Was kann man dazu sagen, Bono?
Ja, ist eine unwahrscheinlich wilde Partie und eine, die auch definitiv gezeigt hat, dass halt so ein taktisches Grundgerüst von Niko Kovac anfängt, wirklich zu bröckeln, wenn es gegen richtig gute Teams geht. Und das ist jetzt was, das hat man auch schon zu Beginn der Bundesliga-Saison gesehen, wo man 3-3 gegen St. Pauli gespielt hat am Ende, wo man sich auch denkt, so, hä, also jetzt nicht, dass St. Pauli eine richtig schlechte Mannschaft wäre, aber tendenziell, wenn du als Borussia Dortmund eben ne, durch die Bundesliga gehst, hast du ja auch weiterhin als dieser Verein den Anspruch, dich relativ sicher für die Champions League zu qualifizieren. Und das ist also gerade mit dem, was da an jetzt Spielermaterial auch technisch zur Verfügung ist, insgesamt dann doch ein bisschen dürftig, was teilweise auf den Rasen kommt. So, weil diese Gesamtkonstruktion gerade dann so für Mittelfeldpressing, für dann eben eine Struktur auch, wenn der Gegner den Ball hat, teilweise echt in sich zusammenfällt, auch oder das Potenzial immer hat, in sich zusammenzufallen, wie wirklich ein Kartenhaus. Und das ist genau das, was dann gegen Juventus Turin am Ende passiert ist.
Okay.
Und vorher unter anderem auch schon mal gegen St. Pauli und so weiter und so fort. Also ich bin beim BVB wirklich sehr, sehr skeptisch, auch was, sag ich mal,
was so vor allen Dingen
Ansprüche angeht.
Am Trainer liegt deiner Meinung nach, ne?
Absolut, ja.
Ja, okay.
Der Kader hilft auch nicht so richtig mit, weil der ist auch ein bisschen unausgewogen, aber das Wesentliche ist schon tatsächlich der Trainer. Stand jetzt. Liebe Grüße.
Okay. Ja, ansonsten kann man noch was zum letzten Bundesligaspieltag sagen. Ich denke nicht. HSV ordentlich unter die Räder gekommen, das ist jetzt keine Überraschung. Vielleicht nochmal ein
Gruß an alle. Scheiße.
Ja. Wollte ich gerade sagen, nochmal ein Gruß an alle HSV-Fans. Bist du immer noch der Meinung, dass. Leid. Bist du immer noch, ja, also für mich, also das Beste am HSV sind wirklich die Fans, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach. Aber glaubst du immer noch, dass der HSV direkt absteigt wieder?
Kommt drauf an, wenn sie jetzt in den nächsten paar Wochen Felix Magath holen, nicht mehr.
Ja, gut, aber ich meine.
Wenn im November weiterhin der Trainer Merlin Polzin heißt, steigen die ab als letzter.
Okay. Also weil ich meine, Magath könnte ja, oder ein anderer Trainer könnte ja auch, was weiß ich, erst in 3 Wochen übernehmen, dann hast du immer noch genug Zeit. Oder meinst du, das reicht da nicht?
Doch, dann, wenn jetzt halt Felix Magath demnächst käme, dann wäre das okay. Aber wenn Felix Magath erst im November käme, dann wird es vielleicht ein bisschen eng.
Warum bist du so ein großer Fan von Felix Magath und glaubst, dass er den HSV retten könnte?
Weil das genau der Typ ist, der es wirklich hinkriegen würde. Und das ist halt ein Problem. Weil der Kader des HSV ist relativ groß, ist vergleichsweise unausgewogen. Das ist genau das, was ein Felix Magath auch total liebt, weil er ja sowieso immer 10 Transfers pro Transferphase einfach reinholt und die Hälfte davon kennst du nicht mal. Also ich kenne die nicht. Und das ist dann schon, ne, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und trotzdem kriegt er es dann immerhin, da noch eine Struktur zu finden und denen einfach zu sagen, pass mal auf, Leute, wir machen die einfachen Sachen. Und die einfachen Sachen funktionieren halt gerade in der Fußball-Bundesliga immer noch gut genug, um am Ende damit eine Mannschaft irgendwie überm Strich halten zu können. Weil häufig genug halt auch immer so 2-3 Teams in der Bundesliga mitspielen, wo du weißt, die können nicht viel. So, und wenn die absteigen in die zweite Liga, die kommen auch nicht direkt wieder hoch, weißt du, weil da wirklich über Jahre hinweg auch eine Missentwicklung einfach in taktischer, spielerischer Hinsicht stattgefunden hat. Das, ja, und Felix Magath kann sowas definitiv durchbrechen. Das hat er schon ein paar Mal gemacht und ich fürchte, beim HSV könnte er es auch.
Meinst du, dass der HSV den Mut hat, Felix Magath zu holen? Das bezweifle ich nämlich, ehrlich gesagt.
Ich bezweifle es auch und genau deswegen finde ich es auch bis hierhin einfach super. Weil Felix Magath würde ja bedeuten, dass sie drinbleiben.
Und was ist eigentlich mit den Arsenal-Spielern? Von denen habe ich überhaupt noch nichts gesehen irgendwie. Also gut, sie haben in München gespielt, wahrscheinlich deshalb, alles klar. Ja.
Das eine gespannt. Und das andere ist, dass also wirklich auch mit dem Konstrukt, das Merlin Polzin gefahren hat, das relativ wenig Sinn ergibt. Und da, also dass die imstande sind, da überhaupt ihre Qualitäten vernünftig einbringen zu können.
Das Lustige und das Interessante ist, dass der HSV in diesem, also auch morgen um 15.30 Uhr gegen Heidenheim spielt. Und die Quote sogar, wenn du tippst, irgendwie pro HSV ist, aber du sagst ganz straight, das gewinnt Heidenheim. Rein.
Ja.
Warum glaubst du das? Weil der Heidenheim-Trainer seinen Kopf wieder querlegt und dann geht's rund, oder?
Ich gehe davon aus, dass Frank Schmidt einmal ganz kurz den Kopf schief legt und dann steht's schon 2-0 für Heidenheim.
Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so kommt.
4-4-2 Gegenpressing fertig.
Mich interessiert der HSV so, wirklich. Also ich habe richtig Spaß daran, das zu sehen. Nicht, also natürlich auch, weil der HSV verliert.
Als Hate-Watcher einfach auch. Und so ein bisschen genau auf dieselbe Art und Weise, wie du an einem Autounfall vorbeifährst.
Nein, es interessiert mich auch einmal. Ich finde es spannend irgendwie, ob die Kurve kriegen. Natürlich wäre ich nicht unglücklich, wenn sie wieder absteigen. Aber ich finde es einfach interessant. Und ich gerade, weil du jetzt wirklich 2 ganz gute Spieler von Arsenal geholt hast oder geliehen hast, und ich bin mal gespannt, wie der HSV morgen auftritt. Und ich bin natürlich bin natürlich deinem Rat gefolgt und habe Auswärtssieg getippt. Aber ja, wer bin ich auch irgendwie dir zu widersprechen?
Das Wahrscheinlichste. Also es kann auch funktionieren, dass der HSV tatsächlich gewinnt und anfängt einfach Fußball zu spielen wie von einem anderen Stern. Aber das hat sich wirklich mit absolut nichts bisher angekündigt und deswegen kann ich davon nicht ausgehen.
Okay. Wir schnacken nächste Woche und vielleicht sehen wir ja irgendwie auch so ein Erwachen, wie es bei Werder jetzt passiert ist. Aber ja, Gladbach war auch einfach nicht gut, muss man auch sagen. Ne? Ja, gut, dann gehen wir weg zum Fußball und reden noch ganz kurz über Wrestling. Morgen sind gleich zwei große Wrestling-Pay-Per-Views oder PLEs, wie es ja bei der WWE heißt. Premium Live Event. Die AEW hat gesagt, wir verändern unsere Startzeit, um nicht direkt gegen den WWE-Pay-Per-View laufen zu müssen. Die WWE hat ja die Arme hochgekrempelt und gesagt, wir drängen jetzt AEW aus dem Geschäft und legen unsere Pay-Per-Views quasi parallel zu denen. Und dann wollen wir mal gucken, wie viele das noch schauen. Was ein totaler Arschmove ist. Aber okay, was willst du von einer Company erwarten, irgendwie, die ihre Seele nach Saudi-Arabien verkauft hat? Wie dem auch sei, morgen ist der erste PLE der WWE, der auf ESPN gezeigt wird. Und dementsprechend hochkarätig ist auch die Card, unter anderem mit der zurückgekehrten AJ Lee, die ihr erstes Match betreiten wird, an der Seite ihres Gatten gegen die anderen Couples, gegen Becky Lynch und Seth Rollins. Und ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Ansonsten natürlich Brock Lesnar gegen John Cena. Also das ist wirklich packed, der Pay-Per-View, und könnte ganz interessant werden. Und ich würde am liebsten beides gucken. Hast du eigentlich die Startzeit-Bono von AEW morgen?
Wann geht das da los? Um 21 Uhr.
Das könnte ich schaffen. Ich
habe mich auf 21 Uhr eingestellt, aber das ist
das so. Ich
glaube, 20 Uhr geht's schon los, einfach tatsächlich, auch mit einem Vormatch, so wie sich das ja auch ursprünglich mal für Pay-Per-Views und so gehört hat.
Wie heißt der Pay-Per-View? All In oder All Out?
Oder All Out.
All Out, ja, All Out, genau.
Aus Toronto.
Oh, nice.
Insofern, okay. Jeder, der da.
Also, ich würde gerne beides gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich mit um 21 Uhr schon mit Leo durch bin, ne? Der muss ja auch erstmal schlafen und dann muss ich noch zurückfahren. Ich werde ein bisschen später kommen, aber ich werde mir beides reinpfeifen. Dann habe ich ein richtig schönes Wrestling-Wochenende. Und Bonus nur bei einem dabei, aber ich respektiere das. Und ja, mal gucken. Ich habe dann den direkten Vergleich und kann euch nächste Woche erzählen, was besser war. Gut, dann gehen wir weiter oder gehen zurück zum Politik-Talk. Ich schreibe einfach mal Politik jetzt hier rein.
Geht's den Kindern gut, Dennis? Ganz kurze Frage dazwischen. Ja. Alles in Ordnung? Oder?
Ja, klar. Nee. Alex wollte einfach noch nicht schlafen und hat nach Papa gerufen. Dann bin ich nur hingegangen, dann habe ich so ein bisschen lieb gehabt. Habe ihr gesagt, dass morgen Abend würde ich mit ihr spazieren gehen. Dann fällt das vielleicht ein bisschen leichter mit dem Schlafen. Machen wir einen Nachtspaziergang mit Taschenlampe.
Boah, das ist ja cool.
Dann hat sie sich gefreut und dann ist sie eingeschlafen.
Ich will auch einen Nachtspaziergang mit Taschenlampe machen.
Das wird richtig schön. Ja.
Ja.
Das war alles.
Das war alles. Charlie Kirk, also nochmal ganz von vorn. Das Lustige ist, dass ich eines seiner Auftritte gesehen habe, kurz vor seinem Tod. Ich bin auf den Mann irgendwie 3-4 Tage, bevor er erschossen wurde, aufmerksam geworden. Mhm. Weil das irgendjemand verlinkt hat, irgendwie was für eine. Ja, also man muss ja so vorsichtig sein, da jetzt nicht das Falsche zu sagen, weil du sonst
sei nicht zu wertend.
Ja, weil du dann den rechten Mob irgendwie triggerst. Aber also, sagen wir es mal so, seine Ansichten und Meinungen, die, wofür es sehr, sehr viele Videos als Belege gibt, sind homophob, transfeindlich, frauenfeindlich, muss man fast sagen. Da kamen dann so Sprüche wie irgendwie, wurde er gefragt, ja, was wäre denn, wenn deine, ich weiß gar nicht, ob sie 10 oder 12, 10, was wäre denn, wenn deine 10-jährige Tochter vergewaltigt worden werde? Was würdest du denn dann machen irgendwie, weil er gegen Abtreibung ist? Also erzkonservativ, auch jemand, der irgendwie für Trump fast schon Wahlkampf gemacht hat, muss man sagen. Und er hat gesagt, ich würde meine 10-jährige Tochter dazu zwingen, dass sie das Kind bekommt. Und
also, dazu sei gesagt, wenn er das nicht gesagt hätte, dann wäre sein Argument nicht aufgegangen. Das war eine Debatte darüber, ob Abtreibungen Mord sind. Und Charlie Kirk ist großer Verfechter davon, dass das eine der schlimmsten Sachen ist der modernen Welt. Und ich quotiere ihn jetzt einfach mal, und er sagt, Abtreibungen sind schlimmer als der Holocaust. Und das Gegenüber, eine junge Studentin, meinte dann, was wäre denn, wenn deine Tochter
vergewaltigt werden würde und die wäre schwanger. Und dann war seine erste Reaktion: Ich kann jetzt nicht ein Leben einfach töten, das macht die Straftat nicht ungeschehen. Und daraufhin meinte dann die Studentin: Also müsste sie das Kind kriegen? Ja, dann wird das Kind geboren werden. Hätte er das nicht gesagt, dann wären alle seine Argumente vorher ja ad absurdum geführt. Also er muss dann so weit gehen. Der hatte gar keine Wahl.
Wie dem auch
Was hätte
sei, ich habe so ein Video mit den Highlights und seinen Aussagen gesehen, und da ist viel sowas bei. Also wirklich erzkonservativ,
Es sind schlimme Sachen dabei.
ja, wirklich schlimme Sachen. Auch als dieser andere Politiker erschossen wurde, hat er gesagt, irgendwie, nee, um dem muss man nicht trauen, das war ein Scheißkerl. So, ne? Also im
Ja, wir
Prinzip.
haben viele Sachen.
Ja.
Also, es gibt so einen ganz viralen Auftritt, da ist er auf so einem Podium und ein amerikanischer, also ein American Asian Member sitzt da und kritisiert ihn und dann schreit er den als Chink an. Das ist eine der schlimmsten Sachen, die du sagen kannst. Das ist quasi wie das N-Wort für Afroamerikaner. Also, und mein Lieblingszitat von Charlie Kirk, das den eigentlich ganz gut zusammenfasst, ist in so einem 60-Minute-Interview müsste das gewesen sein. Da hat er mal gesagt, dass er das Wort Empathie nicht mag. Und Empathie ist so eine New-Age-Sache, die komplett die Welt aufhält. Das müsste man abschaffen. Und im selben Atemzug dazu kam dann auch noch seine Ansicht, dass der American Civil Rights Act von 1960 müsste das gewesen sein, dass das ein großer Fehler war. Und wer nicht weiß, was das ist, der kann sich damit mal auseinandersetzen. Da geht es dann um die Martin Luther King-Bewegung, Malcolm X, Wahlrecht und hat man nicht gesehen. Und das hat er einfach ad absurdum getan und hat gesagt, das war ein Fehler. Das ist schon.
Also man muss einfach sagen, also erstmal ganz bevor wir jetzt irgendwie in eine Wertung verfallen, Gewalt in jeglicher Form ist zu verurteilen. Nur weil man sagt, man ist kritisch, was sein Mindset angeht und seine Aussagen und ja, das ist, also es geht schon in Richtung Rassismus, das muss man einfach sagen. Das bedeutet nicht, und das ist das, was mich an den sozialen Medien so abgefuckt hat, du verurteilst das Attentat. Beziehungsweise du sagst, wie anders, du sagst irgendwie, dass er ein Rassist war, beziehungsweise dass er zuerst konservativ war, und das wird gleichgesetzt mit, ja, du feierst ja seinen Tod, was überhaupt nicht stimmt. Genauso
Nicht
wie Dunja
dasselbe.
Hayali, die jetzt irgendwie den rechten, die hat ja ständig mit dem rechten Mob zu tun gehabt, von daher haben die nur auf sowas gewartet. Sie hat von Anfang an gesagt, ich verurteile das Attentat, aber irgendwie, er war das, was wir jetzt auch aufgezählt haben. Und dann hieß es in den sozialen Netzwerken überall, ja, die Äußerung zu Kirk, und sie hat ja seinen Tod gefeiert und so weiter. Also da wird gerne mal übertrieben und Sachen auch falsch wiedergegeben. Und ja, das ging jetzt so weit, nicht nur das, was da für Comments veröffentlicht wurden von ihr, das ist einfach absolut ekelhaft. Und sie hat jetzt auch gesagt, sie zieht sich erstmal aus der Öffentlichkeit zurück. Ja, nach der Verfassungsrichterin, die durch den rechten Mob abgesetzt wurde, ist natürlich wieder Nius und Julian Reichelt in der ersten Reihe dieser Hetze, wie üblich. Und also mich persönlich ekelt das extrem an. Also ich möchte ganz deutlich an dieser Stelle nochmal sagen, dass hier niemand, absolut niemand, den das Attentat auf ihn in irgendeiner Weise feiert. Also das Ding ist, ich weiß auch gar nicht, weil die Rechten sich ja so gerne damit, gerade in den USA, die MAGA-Bewegung sich gerne damit brüstet, dass man ja irgendwie politische Gegner ausschalten wollen würde, so nach dem Motto. Aber im gleichen Atemzug, und da reden wir gleich drüber, ist Jimmy Kimmel irgendwie abgesetzt worden von, was ist es? MB nee, ABC, glaube ich. Weil er dazu gesagt hat, ich meine, das ist jetzt tausendmal zitiert worden, er hat wirklich nichts Schlimmes gesagt, ne? Also, und reden wir gleich drüber. Aber nochmal zu Charlie Kirk. Das Mindset, was er hatte und die Äußerung, die er getätigt hat, also ich weiß nicht, ob man da noch erzkonservativ sagen kann. Also meiner Analyse nach oder meiner Einstellung nach ist das halt ein Rassist, ganz einfach. Und nicht nur das, sondern auch noch einige andere Sachen.
In Deutschland oder im gemäßigten Europa wäre das schon sehr weit rechts außen. Für US-Verhältnisse wird das halt nicht so gewertet.
Ich
Na?
möchte aber noch mal eine Sache sagen, was ich cool finde, ja, ist, auch wenn er sich da oft im Ton vergriffen hat, ist, dass er immer den Dialog gesucht hat, ne? Also das finde ich, wer macht denn das heutzutage noch, ne? zu sagen, irgendwie ich mache Streams oder ich mache Live-Übertragungen oder ich stelle Videos auf meinen YouTube-Kanal, wo ich irgendwie von Uni zu Uni reise, da einen Stand aufbaue, wo wirklich übersetzt steht, irgendwie überzeuge mich so und mit Leuten in den Dialog gehe. Das würde ich mir von manchen deutschen Politikern auch wünschen. Das finde ich grundsätzlich positiv. Das ist auch das Einzige.
Wenn es ein Dialog wäre, würde ich das so sehen. Aber das ist kein Dialog. Das ist ein ungleiches Machtverhältnis, das da ausgespielt wird. Zum einen lädt der nicht eine einzige Sache hoch, wo er quasi verbal auseinandergenommen wird. Zum anderen ist es so, wenn er verbal auseinandergenommen wurde, dann ist das immer auf einem Niveau, das für einen Durchschnittszuhörer überhaupt nicht zu verstehen ist. Wenn dir jetzt, was weiß ich, die ganz beiden Berühmten, ne, hier Parker und ich glaube Dean heißt der andere, die dadurch ja eine richtige Karriere gestartet haben, dass die den so zerfetzt haben. Wenn die sich da hinstellen und die haben ganz offensichtlich irgendwie 4, 5 Semester Logik hinter sich, ne, dann kommst du da gar nicht mit als Normalsterblicher. Also, wenn die den da drinne verfangen und der lädt ja von sich selber, oder beziehungsweise hat ja nur von sich selber die Highlights hochgeladen, so wie man das halt macht. Ne? Warum sollte ich auch meine Losses zeigen?
Da geht es halt um Selbstpräsentation, ne? Und das ist genau, dann wahrscheinlich ein anderes Thema, als einfach nur zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach thematisch erstmal offen in so eine Debatte rein, weil diese Prämisse ist bei ihm halt nicht gegeben. So, das ist, ne, dass du den Gedanken gut findest, dass du erstmal mit anderen Leuten versuchst, halt in diese Debatte reinzugehen. Klar, vollkommen in Ordnung, aber die Art und Weise, da trifft es halt ehrlicherweise nicht, weil darum geht es dann schon bei seiner Persona, um Reichweite und so weiter. Das ist das Primäre.
Und dadurch, dass er da auch noch ein Business daraus gemacht hat.
Genau.
Und selbst wenn du den halt, sagen wir mal, in einem ganz normalen Debattierverhältnis geschlagen hättest, das würde niemand mitbekommen. Und der lädt das dann einfach nur so hoch, wie es für ihn passt. Mhm. Und die meisten Leute gucken ja auch gar nicht die ganzen Debatten, sondern dann halt nur so diese 30-Sekunden-Dinger auf YouTube. Und dafür ist die Art von Argumentationsstil halt gemacht, ne? Möglichst laut und der geht rein mit so einem Totschlagargument oder mit so einem Totschlagstrohmann und dann ist auch ein Cut. Und dann erfährst du gar nicht mehr, was dahinter passiert ist. Das ist halt schon eher in Richtung Propaganda und
Richtung Populismus.
Ja, Populismus. Also es gibt definitiv bessere konservative Stimmen, um konservative Ideen auszudrücken. Na, allen voran, der immer am häufigsten zitiert wurde, vor nicht mal 14
Markus
Jahren.
Söder.
Ja, ich dachte jetzt eher so an John McCain, ne? Vor 14 Jahren, wie der in Debatten reingegangen ist gegen Obama.
Ja, okay, das ist ja eine, aber du bringst ja gerade eine realistische Antwort. Meine war ja nur humoristisch einfach.
Ja, na, aber diese.
Weil bitte
die
diskutiert niemals mit Markus Söder über irgendwas, hat keinen Sinn, lass es.
Das würde ich auch nicht machen, aber na, so die Eleganz und die Art und das Freundlichkeit und auch der Respekt, den John McCain und Obama 2010 müsste es ja gewesen sein, einander gegenüber hatten, das war Weltklasse. Einfach absolut wunderbar.
Lass uns ganz kurz zurückkommen zu Charlie Kirk. Ich möchte noch eine Sache sagen. Die Reaktionen in Deutschland sind mir unglaublich auf den Sack gegangen. Also diese geheuchelte Trauer, dass die AfD und der rechte Mob das für sich ausschlachtet, war halt klar. Aber ich finde es so affig irgendwie. Also ich sag mal, 95% dieser Menschen, die jetzt da irgendwie eine geheuchelte Traurigkeit gespielt haben, haben von diesem Mann noch nie etwas gehört. Das kann mir, also ich habe 3 Tage, bevor er hingerichtet wurde, bevor er erschossen wurde, nichts von ihm gehört. Und dann stellen sich Leute hin und heucheln irgendeine Trauer. Ich habe sogar eine Anzeige gesehen für einen Gottesdienst, den man irgendwie für ihn abgehalten hat, irgendwie, weil er ja so, weil er ja für seine Überzeugung gestorben ist und das müsste man ja, also für Free Speech, ekelhaft. Ja, also wie kann man denn um jemanden trauern, irgendwie, von dem man erst mitbekommt, wenn er tot ist? Aber ja, das muss man wohl nicht verstehen und ja. Das wurde dann halt entsprechend ausgeschlachtet. Also ich habe da wirklich oft die Augenbrauen hochgezogen, aber ja, ich weiß nicht, ob das auch wieder Reichelt und Nios und dieses ganze Gesocks da irgendwie vorangetrieben hat, aber wahrscheinlich schon. Ich gucke jetzt nicht jeden Tag auf Nios, ich glaube, noch nie auf Nios geguckt, aber vermutlich. Ne? Das wird dann immer gerne vom rechten Mob aufgenommen, siehe Dunja Hayali, und dann geht man da mit, bis zum Ende möglichst.
Ja. Ich glaube, der viralste Kommentar, den ich gelesen hatte, war irgendein 0815-Mensch irgendwo in den USA meinte, dass man sich nicht wundern darf, wenn man zu Lebzeiten so kontrovers und so spaltend war, dass dann im Nachgang, auch kontrovers und spaltend darüber geredet wird. Ich finde es unglaublich traurig, wenn jemand für politische Ansichten getötet wird. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde mit Kirk übereinstimmen. Ich finde auch die Art und Weise, wie der seine politischen Ambitionen zu geltend gemacht hat, finde ich nicht gut. Aber ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis danach, auch nur einen einzigen Kommentar irgendwo hinzuschreiben, auf irgendeine negative Art und Weise. Der hat halt auch noch Kinder, muss man dazu sagen. Und
Ja.
die müssen sich ein Leben lang damit auseinandersetzen, noch im
Und eine wunderschöne
Nachgang. Das
Frau, wie ich
ist.
finde. Aber darum geht es ja
Die
jetzt
war mal
nicht.
Miss Arizona oder so.
Ja, krass. Dann wurde Jimmy Kimmel abgesetzt. Ich war immer ein riesen Jimmy Kimmel-Fan. Ich mag seinen Humor, gerade die Sache mit Matt Damon irgendwie. Ein fucking Matt Damon, ein fucking Ben Affleck war absolut großartig. Der hatte auch regelmäßig irgendwie halb Hollywood zu Gast in seiner Serie, in seiner Daily, ist es Daily? Ja, ich glaube, es ist Daily Show. Und ja, alle fragen sich, warum wurde er abgesetzt? Irgendwie versuchen jetzt alle irgendwie vor Trump zu kuschen. Zuerst heißt er Colbert, ja, ne? Colbert? Colbert? Und jetzt Kimmel, irgendwie Colbert darf ja zumindest noch eine gewisse Zeit weitermachen und hat sich dementsprechend dazu auch geäußert. Jimmy Fallon, den ich auch fantastisch finde, hat gesagt, irgendwie, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt hinstellen und nicht mehr das sagen, was mir durch den Kopf geht? Und deshalb, ich lasse mich hier nicht mundtot machen, deshalb werde ich genauso über Trumps UK-Reise berichten, wie ich es auch vorher gemacht hätte. Hut ab davor. Und ja, also ich habe es auch retweetet, ich habe mir die Äußerung von Kimmel angeschaut. Das Einzige, was er sagt, ist irgendwie, dass die Rechten alles versucht haben, den Attentäter als Linken zu framen, so. Und oder abzustreiten, dass der irgendwie Republikaner war. Mehr hat er nicht gesagt, so. Und ja, also harter Tobak. Und ich glaube, vielen Leuten in den USA geht der Arsch in Bezug auf Pressefreiheit. Wie siehst du das, Dennis?
Ja, also Pressefreiheit ist auf jeden Fall ein großes Thema in den USA. Du hast ja zeitgleich noch mehrere Kriegsschauplätze, ne? Der, ich glaube, Cash Patel heißt er, der Leiter des FBIs, der vorher Podcast-Host war.
Klar, klar.
Der macht auch gerade keine gute Figur mit seinen Strategien und der wird gerade cross-verhört für die Epstein-Files. Wir haben so viele Sachen in den USA, das sind so viele Grabenkämpfe auf einmal. Ich fühle mich da immer super intensiv betroffen und für die, die es nicht wissen, ne, also meine Frau ist Amerikanerin, ich habe amerikanische Familie, ich habe lange in den USA gelebt und in meinem Englischstudium war mein Fokus auf Amerikanistik und dementsprechend bin ich da sehr involviert, weil es mich sehr interessiert. Das Verständnis von diesen Grundrechten wie Freedom of Speech in den USA ist technisch gesehen absolut. Und das soll dann auch nicht weiter gedeutet werden. Wenn es das heißt, du darfst alles sagen, was du sagen willst, dann darfst du das auch. Und dann darfst du das auch schreien. Und da wird von beiden Seiten aber, sowohl Demokraten als auch Republikanern, immer wieder, ja, Bestrebungen unternommen, bestimmte Sachen zu verbieten. Während sich aus einem europäischen Verhältnis heraus fühlt sich das immer eher so an, wenn Demokraten sagen, also ich weiß jetzt nicht, ob das noch als Free Speech gilt, dann würden wir als Europäer in der Regel sagen, ja, sehe ich auch so. Sowas wie, den Holocaust gibt's nicht oder sowas. Ne? Da werden Demokraten in den USA eher sagen, ja, das geht nicht, das kann man nicht verleugnen. Und auf republikanischer Seite würde man sagen, ja, schon fein. Nicht, dass die das machen würden. Es geht jetzt nur darum, dass nach republikanischem Verständnis ist Lügen absolut fein, weil du hast Freedom of Speech. Nach demokratischen Verhältnissen manchmal nicht. Und das fühlt sich dann bei beiden Seiten willkürlich an und komisch. Was das jetzt bei Kimmel so strange macht, ist, zum einen wird immer Cancel Culture auf beiden Seiten vorgeworfen, natürlich eher nach links gerichtet. Aber Kimmel wurde jetzt effektiv durch den Staat gecancelt, also wirklich aktiv, weil der Chef des FCCs, also für die Broadcast Channel und so, der hat sich direkt an ABC gewandt und gesagt, das geht nicht, der muss weg. Und der ist quasi ja ein längerer Arm für Donald Trump. Während Donald Trump selber das nicht gesagt hat, hat es aber jemand gesagt, der direkt für ihn arbeitet. Und das macht das dann halt so mega weird und das fühlt sich an wie George Orwell 1984, mega krass. Wie kann sowas passieren? Und wenn man sich dann dagegen zum Beispiel vorstellt, es ist jetzt nicht mal, ich glaube, 5 Tage her, da hat ein Fox News Host gesagt, dass um die Epidemic für, also die Epidemie für Obdachlose unter Kontrolle zu kriegen, muss man die entweder in Zwangsarbeitslager stecken oder mit tödlichen Injektionen umbringen. Und das kannst du sagen, das ist komplett fein dem Anschein nach, dass der einfach Millionen Menschen killen will. Der musste sich nur am nächsten Tag entschuldigen und damit ist alles gut. Aber
Ja, aber
Jimmy
keine
Kimmel,
Menschen. Wir reden ja von Obdachlosen.
ja, ne? Während Jimmy Kimmel halt nichts weiter gemacht hat, zumindest meiner Auffassung nach, als zu sagen, ich finde das nicht ganz korrekt, wie das hier ausgeschlachtet wird. Das ist ein ganz komischer Krampf und es tut mir natürlich leid, dass Kirk getötet wurde. Das steht alles in keinem Verhältnis mehr. Aber die Gräben, die sind halt so hart. Und da geht es auch einfach gar nicht mehr bei jeglicher Seite um Wahrheit und was ist am besten für Amerika. Das fühlt sich halt wirklich so an, wer hat Kontrolle, wer kann es am besten rüberbekommen. Und es sind halt auch noch, das muss man auch noch dazu sagen, nächstes Jahr sind Midterm-Elections und die Republikaner nach aktuellen Umfragewerten, denen drohen, ich glaube, das Haus zu verlieren. Und wenn sie das Haus verlieren, dann ist quasi die Amtszeit für Donald Trump fast unmöglich. Dann hat er dasselbe Problem, das Obama in der zweiten Amtszeit hatte, dass er einfach nichts mehr durchgeboxt bekommt. Dementsprechend wird jetzt natürlich alles ausgeschlachtet, was man ausschlachten kann.
Also ich habe jetzt die Umfragewerte gesehen, wie sie sich entwickelt haben. Ich glaube, New York Times oder so. Und da ist Trump aktuell nur bei 40%, ne?
Ja, die ganze
Aber
Amtszeit
immer noch
schon.
40% der Amerikaner finden, dass er einen guten Job macht. Das finde ich am alarmierendsten.
Ich glaube, seit Januar bis heute ist der Durchschnittswert 45% oder so. Das ist immer noch mega, mega schlecht. Aber dem Anschein nach wird ja gewählt, ne? Also wer auch immer da diese repräsentativen Umfragen ausfüllt, entweder sagen sie halt nicht die Wahrheit. Aber letzten Endes die Wahl nächstes Jahr wird zeigen, wo es hingeht.
Okay. Dann lassen wir es so stehen. Bruno, hast du noch irgendwas zu sagen, weil du so ruhig warst dazu?
Nicht wirklich, nö.
Okay.
Also jetzt nichts, womit ich irgendwie die Debatte irgendwie sinnvoller hätte erweitern können, weil Dennis macht das ja großartig.
Finde ich auch.
Bruno und ich immer auf einer Wellenlänge.
Dennis ist unser Außen-US-Reporter. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir weiter zum Gaming und da steht dieses Mal relativ viel. Als erstes möchte ich gerne, weil es so aktuell ist, Bruno fragen: Wie ist denn nun das neue EAFC 26, 26? Du bist mit viel, also ich habe das Gefühl, du bist mit sehr viel Freude und Enthusiasmus dabei. Erzähl.
Ja, es ist mal wieder ein virtuelles Fußballspiel, oh Wunder. Daran hat sich auch erstmal nicht so richtig viel geändert. Und ich würde auch sagen, es wird auf jeden Fall rein spielerisch dem Anspruch gerecht, auch wieder Marktprimus zu sein. Was ein bisschen interessant ist, weil es schon seit ein paar Jahren eigentlich keine so richtig direkte Konkurrenz mehr für EA eigentlich gibt, so ein virtuelles Fußballspiel halt rauszubringen. Weil
Schade.
Pro Evo seit Ewigkeiten, also im Grunde nur so der Herdabend ist und so ein mehr oder minder Online-Abklatsch nutzt, aber schon seit relativ vielen Jahren. Also da kommt nicht jedes Jahr wieder eine neue Iteration raus, wie das mal vor einer ganzen Weile so war. Und ansonsten gibt es auch nur so kleine Sachen wie so Rematch zum Beispiel, wo es eben dann auch um Fußball natürlich geht, aber jetzt ohne irgendwelche großen Lizenzen im Hintergrund oder wirklich den Anspruch, da kompletten Realismus reinzubringen. Und diese Form von Anspruch versucht eben EAFC jetzt weiterhin aufzugreifen und schafft es in diesem Jahr auch, da mehreren Sachen gleichzeitig gerecht zu werden, weil zum ersten Mal im Vergleich zu relativ vielen Jahren ein Unterschied stattfindet zwischen einem online-kompetitiven Gameplay und einem Offline-Manager-Karrieremodus-Gameplay. Wo es nämlich wirklich dann diesmal darum geht, dass die Online-Erfahrung sehr gestreamlined ist. Also du hast jetzt relativ wenig, und das ist schon ein sehr, sehr großer Fortschritt im Vergleich zu den letzten Jahren, zum Beispiel Signaldelay drin, du hast eine sehr, sehr viel schnellere Reaktionszeit, einfach der Spieler auf die Eingaben, die du triffst und auch in Bezug auf die Aktionen, die sie letztendlich machen müssen. Also das Spieltempo insgesamt ist wieder eine Ecke höher als sonst in den letzten Jahren. Und es ist nicht mehr ganz so viel Simulationsding. Also die Spieler machen nicht mehr so viel von alleine, sondern es geht mehr so in Richtung Arcade vom, wenn du im richtigen Moment ein richtiges Tackling drückst, dann kriegst du auch in aller Regel halt dieses richtige Tackling durchgedrückt. Je nachdem eben, wie stark der Spieler in den jeweiligen Werten ist und so weiter. Weil wenn du, ne, einen entsprechend besseren Tackling-Wert hast als der andere Gegner, irgendwie eine körperliche Stärke und so weiter, das wird schon noch ein bisschen gegeneinander geguckt. Aber der Effekt ist nicht mehr ganz so riesig wie in den letzten Jahren, wo es mehr wirklich auf diesem Simulationsaspekt aufgebaut hat, dass du realen Fußball komplett danach bilden willst. Jedenfalls, wenn es online reingeht. Und offline kannst du es aber trotzdem weiterhin mit einem ja, entsprechend interessanteren Gameplay dann haben, wo dann auch Wettereffekte damit reinkommen, wenn der Ball irgendwie bei Regen gespielt wird und so, dass er schneller wird und dass die Spieler mehr durch die Gegend stolpern, dass da halt Animationen reinkommen, die im Online-Gameplay so nicht stattfinden, weil das dann ein bisschen weniger zufallsbasiert ist und so. Und das ist schon, das sorgt auf jeden Fall für einen relativ interessanten Flow und einer, der ja gerade auch für, jetzt das Spiel ist noch nicht mal 24 Stunden draußen, in der Community für relativ viel Spaß sorgt. Das kann man sagen. Es ist vor allen Dingen auch im Vergleich zu den letzten Jahren ein kleines bisschen einfacher geworden, weil das Element oder das zentrale Element von virtuellem Fußball, genau wie im realen Fußball, ist übrigens das Passspiel, ja, relativ wichtig. Das Passspiel als solches ist aber sowohl eben durch diese ganze Reaktionszeit einfacher geworden und sollte es auch sein. Und dadurch, dass eben diese absolute Basis von Fußball halt einfacher wird, also für alle Leute, weil einfach die Aktion besser durchgeführt werden kann, wird auch das Spiel allgemein besser von allen Leuten. Und das hebt schon mal das Niveau merklich. Ob das dazu führt, dass dann am Ende auch wirklich in den Top 5% halt genügend Unterschied dann da aufkommt, also wo jetzt die ganz große Skill-Gap in Bezug auf E-Sport dann entsteht, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, weil da ein paar Mechaniken auch rausgegriffen sind. Aber das ist, ja, das liegt ja an uns, das letztendlich irgendwie rauszuarbeiten.
Okay.
Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr rundes Spiel. Und so ziemlich jeder, egal mit was für einem Anspruch man da rangeht, kann da momentan sehr, sehr viel Spaß mit haben. Das würde ich definitiv unterschreiben.
Aber es ist nicht so
billig. Fühlt sich auch, es ist nicht so sonderlich billig, weil natürlich auch wieder, ne, es folgt halt dieser jährlichen Iteration von, du bringst jedes Jahr einen Vollpreistitel raus, der auch nach wie vor, auch gerade zu Beginn, irgendwie noch mit einigen Schwächen zu kämpfen hat, weil, ehrlicherweise, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann irgendwie in den letzten Jahren mal ein IFC oder damals noch FIFA halt rausgekommen ist, das zu Beginn komplett bugfrei war. Weil da auch in diesem Jahr weiterhin einiges an Code aus den letzten Jahren drinsteckt, gerade eben was so die Menüs und so angeht, da sind auch teilweise selbe Fehler sind übernommen worden, interessanterweise, die man in den letzten Jahren auch schon hatte, was so Rumble-Pad-Aktivitäten und so angeht, die muss ich weiterhin jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, müsste ich sie eigentlich ausschalten, muss ich aber gar nicht ausschalten, weil in der Einstellung schon steht, dass es ausgeschalten ist, aber es erinnert sich immer trotzdem erst an die Einstellung irgendwie, wenn ich da reingehe und dann rumbelt es halt trotzdem, bis ich das jedes Mal wieder mache und das war in den letzten 2 Jahren auch schon so, also da ist entsprechend viel Spaghetti-Code auch schon durch die Generation getragen worden, hinsichtlich einfach dieses Programms. Aber also es fühlt sich in diesem Jahr auf jeden Fall auch mal nach was an, was nicht einfach komplett, also nicht nur neu gemacht ist, was sowieso dann schlecht wäre, sondern was auch eine tatsächliche Weiterentwicklung darstellt im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahren hatten. Und das war sonst nicht immer so.
Du würdest aber den Leuten, die vielleicht letztes Jahr gespielt haben und sagen, es ist jedes Jahr dasselbe, trotzdem raten, das neue Spiel reinzuschauen?
Das kommt ganz drauf an, was ihr davon wollt, ja. Also wenn es darum geht, dass ihr sagt, ihr möchtet einfach nur ein bisschen für euch offline Karriere spielen, weil ihr einfach Bock habt, irgendwie für euch selber halt, ne, individuell so ein bisschen zu zocken, dann, also kann ich natürlich nachvollziehen, dass ihr das sagen wollt, ihr möchtet das eben mit den neuen Kadern machen und so weiter. Und da gibt's auch definitiv genügend Sachen, wo ihr sagen könnt, yo, das könnte was für euch sein, aber die ganz großen Änderungen sind in diesem Modus jetzt nicht unbedingt vorhanden. Ja, weil das ganz große Augenmerk seitens EA Sports immer schon auf Ultimate Team lag, was der absolute Goldesel nun mal dieses Spiels ist. Und wenn das jetzt nicht der Modus ist, in dem ihr sowieso am meisten gerne, sag ich mal, euch vergnügt im Rahmen von EA FC, dann braucht ihr das Spiel zumindest gerade eben nicht zwingend, ne.
Okay.
So ehrlich muss man sein.
Gut, danke für dieses, ja, top aktuelle. Momentan kann man es eigentlich noch gar nicht kaufen, oder? Nur, es sei denn, man hat es so. Vorbesteller, oder?
Ja, also man kannst es schon kaufen, aber dann musst du es halt in dieser Premium-Variante kaufen und dann kannst du auch direkt schon rein.
Okay. Gut. Dann, Dennis, in PoE 2 ist im Endgame angekommen und will uns ein bisschen was darüber erzählen.
Ich bin ein bisschen weitergekommen. Ich finde es eigentlich ganz okay, aber ich will jetzt auch gar nicht so viel mehr erzählen. Ich glaube, PoE 2 und ich werden irgendwie nicht so richtig warm. Ich bin immer noch nicht ganz glücklich. PoE 1 ist sehr schnell, PoE 2 soll langsamer sein. Jetzt ist PoE 2 super, super schnell auch teilweise, aber nur mit den richtigen Klassen. Der Bildschirm ist mega voll mit Gegnern. Mit dem neuen Computer habe ich endlich richtig schöne FPS. Aber ich habe irgendwie, das bockt mich nicht so richtig. Das fühlt sich an wie Arbeit. Ich fühle mich so, als würde ich langsam Steve verstehen, der sagt, ich kann PoE nicht spielen, weil es einfach Arbeit ist. Und ich habe nicht so einen Bock auf so viel Arbeit momentan. Ich möchte mehr meinen Verstand manchmal nur so auf Sparflamme laufen lassen. Diablo 4 ist mir zu seicht, PoE 2 ist mir gerade zu schwer. Und Last Epoch hat mich auch irgendwie nicht abgeholt. Also ich bin irgendwie so im ganz weirden Spot, was Gaming gerade angeht. Es ist Ich weiß nicht, vielleicht willst du eher über Titan Quest reden.
Ja. Also, ihr Lieben, ihr wisst, ich bin mein Repertoire an Spielen, die mich persönlich interessieren, jetzt mal abgesehen von mit Leo irgendwie das Nintendo-Universum unsicher zu machen, ist es so, dass ich, ja, keine Ahnung, auf Hack and Slays und MMOs, aber da in Sachen MMOs bin ich natürlich sehr WoW-lastig, weil mich eigentlich nichts anderes auf Dauer überzeugt hat. Da hat man nicht so viel Auswahl. Und ich habe bei irgendwem Titan Quest 2 gesehen. Ich kann mich erinnern, dass ich damals Titan Quest 1 wirklich gesuchtet habe und es gut fand. Und was ich gesehen habe, sah ganz nett aus. Also habe ich gedacht, komm, guck's mal rein. Es kostet auch nicht die Welt. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. 20, 30 Euro irgendwie so. Das ist nicht teuer. Und mir war das überhaupt nicht bewusst, dass das ein Early Access ist, beziehungsweise, dass das noch gar nicht fertig ist. Ich dachte, das ist rausgekommen und ich könnte das spielen. Und ich hatte am Anfang wirklich viel Spaß. Ich kam aber auch nicht so richtig klar, weil es nicht so schwer wie PoE ist, aber sehr viel schwerer als Diablo zum Beispiel. Und ich habe dann, man ist ja von Diablo gewohnt, dass man überall durchrusht und so. Und das Problem ist, bei Titan Quest ist es so, dass du den kompletten Bereich mit allen Quests erledigt haben musst, um den Boss zu schaffen. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich das so nicht kenne, ne? Ich bin dann irgendwie, habe alles, was ich machen muss, um zum Boss zu kommen, und habe den Boss dann versucht und bin böse vermöbelt worden. Und ich habe dann gedacht, okay, ich mache irgendwas falsch, habe dann, was ich eigentlich total liebe, die verschiedenen Klassen ausprobiert. Also im Prinzip spielst du, es gibt keine Klassen, du hast einen Charakter, aber du kannst ihn halt skillen wie eine Klasse. Und das macht mir am meisten Freude. Das heißt, da gibt's natürlich keine Guides zu oder super wenige. Das heißt, ich probiere irgendwie den Bild aus, ich probiere mal, was die Ability macht. Ich habe Range probiert, ich habe Melee probiert, ich habe Caster probiert. Und am Ende bin ich dann bei einem wirbelnden Barbar hängen geblieben, der ganz gut abging. Und wo irgendwann wurde mir dann auch klar, okay, es macht keinen Sinn, die Endbosse rauszufordern, wenn du nicht mindestens auf deren Level bist. Und wenn du auf dem Level bist, ist es dann, man kann ruhig sagen, relativ einfach. Aber wenn nicht, dann ist es halt sehr fordernd. Und das Geile ist, ich kam dann mit meinem Wirbelwind immer weiter und kam so ein Highlight, irgendwie so eine, also was ich ja liebe, ist diese griechische Mythologie, die dahinter steckt. Das heißt, die Storyline ist irgendwie, dass Nemesis es auf dich abgesehen hat und du quasi vor ihm flüchtest und dann das ein oder andere mythische oder ja mythologische, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ihr kennt ja die Charaktere und die Götter in der griechischen Mythologie. Und denen rennst du natürlich über den Weg, ist ja klar. Und dann war mein wirbelnder Charakter endlich so weit, dass ich gesagt habe, das läuft jetzt, das habe ich jetzt gut hinbekommen. Und dann war das Spiel vorbei. Und ich war todtraurig, weil ich gedacht habe, wie, das ist vorbei. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich dachte, das ist fertig. Genau, das ist der erste Akt nur. Und du bist ab Level 20, ist es vorbei. Es ist einfach over. Du kannst nicht weiterspielen. Und gerade heute habe ich gelesen, heute hat der Entwickler gesagt, macht euch bereit, Leute, Akt 2 kommt demnächst. Von daher, ich kann das jedem empfehlen, irgendwie die 20, 30 Euro zu bezahlen. Es ist eine Investition in die Zukunft. Es ist ein hervorragendes Spiel, was mir große Freude gemacht hat. Das Skillsystem ist gut. Du kannst wirklich super viele Sachen ausprobieren. Du hast keine direkten Klassen und es macht relativ viel Bock. Ich kann es euch nur empfehlen. Und die haben jetzt so einen Ablauf für den Early Access geplant. Alle 2, 3 Monate kommt neuer Content. Und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ich kann es nur empfehlen. Und ich glaube, dass das Spiel, wenn es dann Ende 2026 released wird, richtig gut wird. So.
Das ist noch ganz schön lange hin, ne?
Ende ja, ist wirklich lange hin. Ja, alle 2, 3 Monate Content ist, ja, weiß ich nicht. Da haben wir eine ganze Season, ne?
Ja, der gehst ja auch dann in Konkurrenzkampf wahrscheinlich mit Diablo 4.
Ja, aber.
Und PoE 2 soll auch nächstes Jahr fertig sein, soweit ich weiß.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob es dann irgendwie einen Online-Multiplayer, obwohl der ist angekündigt, es soll einen Online-Multiplayer geben. Auch wenn du Singleplayer spielst, es ist einfach gut. Es ist eine gute Story, irgendwie, das Gameplay fühlt sich super an, die Grafik ist wunderschön. Und ich hab's auf meinem Breitbildmonitor dann auch in voller Größe gezockt, also. Das hat viel Potenzial, zumindest irgendwie, ich meine, 20, 30 Euro. Ich meine, FIFA kostet 80 Euro, das Neue. Da kann man ja mit 20, 30 Euro nur drüber lachen, vom Preis her.
Kannst du dich noch daran erinnern, warum man früher Action-RPGs gespielt hat? Heute schreist du immer nach Endgame. Ich würde mich freuen, wenn Titan Quest so ein gutes Charakter-Building-System hat und die Story ist so interessant, beziehungsweise zumindest so actionreich und geladen, dass ich das mehrfach durchspielen will. Das
so.
Würde mir schon reichen.
Es gibt auch mehrere Schwierigkeitsstufen. Ich habe jetzt die mittlere gespielt. Normal ist die mittlere, es gibt aber da noch was drunter, so leicht. Ah. Und dann gibt's aber noch eine drüber so. Und ich bin immer wieder gestorben in Normal. Also das ist, hat eine gesunde Schwierigkeit. Es ist schwerer als Diablo und leichter als PoE. Und das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil dazwischen gibt's ja nichts.
Wie Grim Dawn, ne? Das andere Spiel von denen.
Grim Dawn konnte ich mich nie so richtig für begeistern, aber ist egal.
Titan Quest 1, also Grim Dawn basiert einfach auf Titan Quest 1 und Titan Quest 2 nimmt das, was die aus Grim Dawn gelernt haben und verbessern das.
Ja, ist mir auch völlig egal, aber es ist ein gutes Spiel. Dann habe ich heute was ganz Lustiges gesehen und zwar Titan Quest ist vorbei. Als ich dann durch war, hatte ich auch keine Motivation, das jetzt nochmal mit einem anderen Char zu machen. Und dann bin ich wieder in Diablo 2 gelandet. Ne? Immer wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll in meinem Leben, komme ich zu Diablo 2 und habe immer wieder Spaß daran. Ich habe meinen Paladin, aber das Spiel ist momentan mausetot, weil die 11. Season einfach schon so alt jetzt ist, dass es gar keiner mehr spielt. Das heißt, du hast keine Barrun-Dinger mehr. Ich hänge jetzt irgendwie bei Level 71 und habe so viele Level davon selbst machen müssen, weil es keine Barruns gibt mehr. Naja, wie dem auch sei. Dann zocke ich das heute so und chill ein bisschen mit Bono, dies, das, höre ihm zu, wie er irgendwie eskaliert, weil er gerade wieder einen Hattrick geballert hat, wie dem auch sei. Und dann gucke ich so und komme durch Zufall auf YouTuber bei den YouTubern und ich sehe, dass einer meiner Lieblings-YouTuber dieses Spiel spielt, nämlich Dragonkin The Banished. Und
ich als das mein Lieblings-YouTuber.
Einer meiner Lieblings-Action-RPG heißt der. Warte mal, ich kann es mal genau sagen, weil der eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Action-RPG ist der Name. Der hat nicht viele Viewer, aber der spielt jede Torchlight-Season. Der spielt auch Last Epoch. Der ist wirklich auf Hack and Slay spezialisiert und ist auch ein pfiffiges Kerlchen, hat immer gute Builds und hat aber also nicht viele Zuschauer. Also ich sehe gerade irgendwie seinen Stream, den er heute gemacht hat, haben 23 Zuschauer gesehen. Den kann ich sehr empfehlen. Also den verfolge ich schon ewig und der ist ein guter Typ. Und der spielte heute
Dragonkin.
Dragonkin The Banished. Und auch das ist ein RPG. Und ich habe nicht viel spielen können vom Stream, vom Podcast, weil irgendwie mein Rechner große Probleme damit hat, ich hab ja alles auf 8K gestellt. Und wenn ich wenn ich nebenbei einen Stream laufen habe, sei es irgendwie den Sky Go Stream oder AEW gucke oder also das scheint meinen Rechner oder zumindest Windows 11 zu überfordern, weil ich habe nie Abstürze, ich habe nie Bluescreens, nur wenn ich beides zusammen mache. Und ich habe es halt gerne irgendwas zu zocken und nebenbei Fußball laufen zu lassen, zack, Bluescreen. Hatte ich heute auch wieder. Wie dem auch sei, ich habe eine halbe Stunde gespielt, würde ich sagen. Und ich fand es irre gut. Man darf sich in diesem Fall, ich kenne jetzt nicht die ganze Hintergrundgeschichte, wer Publisher ist, die Rezensionen auf Steam sind nur ausgeglichen. Das heißt, das muss schon mal, ich glaube, da gab es in letzter Zeit einen Patch oder so, oder es wurde überarbeitet, was auch immer. Ich glaube, das ist irgendwann rausgekommen und war wahrscheinlich total unfertig. Und Leute haben gesagt, scheiß Spiel. Was ich gerade gezockt habe, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und was mir ja persönlich wichtig ist, und darin ist zum Beispiel Diablo 2 ein absoluter Goat, ist dieses Gefühl der Spells auf die Mobs. Dass es einfach Spaß macht, einen Spell auszulösen, weil der einen unglaublichen Impact hat. Und das war bei Dragonkin, ich habe eine Melee-Klasse wieder gespielt, wobei ich ja eigentlich Sevindo der Zauberer bin, zumindest hieß ich früher während des Studiums so, weil ich immer Zauberer gespielt habe. Hat sich gewandelt mittlerweile. Ich spiele eigentlich mehr Millis. Und ich habe so ein Barbaren gespielt. Es gibt verschiedene Rassen auch. Und das hat so Bock gemacht, dass ich auf jeden Fall gleich nach dem Podcast das weiterspielen werde. Das ist auch, glaube ich, ein Geheimtipp. Ich habe es aber Vodiju zufälligerweise auch gesehen heute. Das heißt, auch der hat das gezockt. Und auch der hatte viel Spaß. Wenn ihr gerade
Dragonkin hatte so eine Publisher-Kampagne über die letzten 6 Tage. Viele von den Großen haben das gespielt.
Ach, echt? Okay, wusste ich nicht, kriege ich alles nicht mit. Auf jeden Fall war es überraschend gut. Ich kann jetzt noch nicht viel davon erzählen, weil ich nur eine halbe Stunde gezockt habe. Aber diese halbe Stunde hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch da, wenn ihr sagt, Titan Quest, da warte ich noch, ein Akt ist mir zu wenig. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Dragonkin The Banished hat, aber das Gameplay an sich hat mich total überzeugt. Also, wenn ihr sagt, auf Diablo, auf die neue Season habe ich überhaupt keinen Bock mehr, nochmal dasselbe zu machen, auch wenn da einige für mich ganz interessante neue Dinge dabei sind, wie irgendwie diese Chaos Legendaries und das neue Infernal Horde und so weiter. Aber das ist natürlich, wenn man ehrlich ist, nach einer Woche spätestens wieder langweilig. Und ihr seid so wie ich, dass ihr sagt, oh, das Einzige, was mich so richtig abholt, sind Hack and Slays oder Action-RPGs. Dann ist sowohl Titan Quest 2 als auch Dragonkin ein guter Tipp, um mal reinzuschauen. Und die kosten auch beide nicht viel Geld. Also du kannst beide dir kaufen und du hast immer noch nur eine Hälfte von FIFA bezahlt. Von EAFC. Gut, dann haben wir noch unseren lieben Dennis als Private-Server-Experten zugeschaltet. Und der erzählt uns, was Blizzard wieder macht aktuell.
Oh, das ist einfach traurig, ne? Ich hatte so viel Spaß mit Turtle WoW. Wisst ihr ja, wenn ich im Discord war. Und jetzt, wo klar ist, dass Blizzard die halt alle abschaltet, habe ich einfach kein Interesse mehr, da noch viel mehr Zeit zu investieren. Letzten Endes hat Blizzard halt eine Nuke gezündet und gesagt, ey, das ist jetzt ein RICO-Case, also für Racketeering, bla 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 bla. Also es ist eigentlich so ein Mafia-Case, sagt man. Und dabei haben die dann auch rausgegeben, wie die Leute in echt heißen. Und ein paar von den Server-Dudes von Turtle WoW und Co., die sitzen halt in Amerika und da geht natürlich dann das große Flattern los. Das Wichtige ist aber, Blizzard hat in diese ganzen Cases mit reingeschrieben, ey, wir lassen das alles fallen, gebt uns alles, was ihr habt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, oder?
Mhm.
Ich glaube schon, ne? Ja, auf jeden Fall, es gehen immer mehr Server offline, es ist sehr, sehr traurig. Ich habe Turtle WoW sehr gerne gemocht, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt hänge ich hier im Nirvana und weiß nicht, wie ich spielen soll, guck mir nebenbei Dragonkin an gerade.
Okay.
Ist virtueller Fußball was für dich?
Nee, überhaupt nicht. Das letzte FIFA, das ich gespielt habe, war 2009. Und da war ich krank. Nur deswegen habe ich das gespielt und Werder hat die Champions League gewonnen.
Nice.
Ja.
Gut. Dann haben wir noch Serien und Filme und ich komme momentan irgendwie nicht hinterher. Ich habe immer noch nicht das Staffelfinale von Foundation geguckt. Werde ich auch heute nicht zu kommen, weil ich ab 2 Uhr Smackdown gucke und bis dahin hier mit den Jungs rumhängen werde. Aber das läuft mir nicht weg, ist ja nicht schlimm. Was habt ihr so geschaut in den letzten Tagen, wenn ihr was geschaut habt?
Was hast du geschaut, Bono?
Ja, das ist das Finale von Foundation.
Sehr gut. Spoiler erstmal Steve.
Nee, spoiler erstmal nicht, aber sag mal, ob es gut oder schlecht war.
Doch, spoiler mal, sei mal richtig gemein.
Nein.
Also ehrlicherweise weiß ich gar nicht mehr hundertprozentig. Also ich weiß schon, also ich weiß komplett das Finale, was ich nicht weiß, und das habe ich auch nicht weiter irgendwie dann überprüft, inwiefern jetzt noch das, was auch in dieser Staffel, gerade Staffel 3 ja dann passiert ist, noch 1:1 geht mit der tatsächlichen Buchvorlage. Also inwiefern das halt wirklich demselben Handlungsstrang folgt. Und dementsprechend will ich mich dazu dann auch nicht weiter äußern. Außer, dass es mir tatsächlich relativ gut gefallen hat. Es gab so ein, zwei Sachen, die fand ich ziemlich schräg und die fand ich auch ein bisschen so, naja. Aber overall fand ich es relativ gut gelöst oder sogar ziemlich gut gelöst und eines Staffelfinales in dem Rahmen auf jeden Fall würdig.
Super, dann kann ich mich ja drauf freuen.
Würde ich so sagen.
Also ich fand die ganze Staffel sowieso ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ich finde auch irgendwie das Maultier als den neuen oder als den Bösewicht sehr gut dargestellt, sehr gut charakterlich aufgebaut, sehr gut gezeigt irgendwie, was seine Stärken sind und so weiter. Als er da zum ersten Mal auftaucht, habe ich so gedacht, was will er denn? Was will er denn hier jetzt? Und also das ist einfach sehr, sehr gut gemacht und ich fand die Staffel bisher großartig. Ich bin aber auch ein Riesenfan der Serie und finde, dass die komplett underrated ist. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt schon mal bei den Emmys oder bei den Golden Globes aufgetaucht ist. Völlig underrated, die Serie. Und wenn ihr sie noch gar nicht kennt, gebt der ersten Staffel mal eine Chance. Es lohnt sich wirklich. Ja. Dennis, du hast wieder irgendwelche obskuren Dinge in die Serien und Filme geschrieben.
Warum geht's so obskur?
Ja, die gar ich nicht kenne. Obskur.
Das erste ist mir aufgefallen, weil das habe ich auch gesehen, Dennis.
Nosferatu, ich fand's voll geil. Ich bin da, das ist von,
wie heißt Anfang Edgar des Jahres.
Ja, wie heißt Eggers mit Vornamen, der Regisseur? Weiß ich nicht, das ist der Dude, der auch The Witch gemacht hat. Und oh, jetzt muss ich überlegen, oder ich google es einfach. Ich habe, glaube ich, alle Filme geguckt.
Ich glaube, Kinostart war irgendwie 2.1. oder so. Und ich weiß das, weil ich den tatsächlich dann eben nach Silvester direkt gesehen habe. Das war der erste Horrorfilm, zu dem ich ins Kino gegangen bin.
Okay, also
Weil ich hatte Angst.
ja, The Witch, Lighthouse und Northman. Und jetzt habe ich endlich
Ach,
Nosferatu
Lighthouse war
geguckt.
das. Okay.
Genau, jetzt habe ich endlich Nosferatu geguckt. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken wegen Lily Rose Depp, weil die ja eine sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt und ist ja quasi ein Nepo-Baby, ne, wegen Papa.
Doppelt.
Ja, ja, doppelt. Und die hat das aber sehr gut gemacht. Also ich war dann doch ganz, ganz glücklich damit, wie die das gemacht hat. Graf Oleg oder Olaf, der hier von dem Skarsgård gespielt wurde, war auch mega geil. Ja, ich fand den Film einfach super, super inszeniert.
Ich fand
Richtig.
ihn, er war auch ein bisschen merkwürdig sexualisiert, fand ich so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Da dachte ich so, weiß ich jetzt nicht, Bruder, aber ey,
Ja,
ne?
muss ja so sein. Also für die, die
Ja.
es nicht wissen oder am Namen nicht erkennen, Nosferatu ist quasi eine Reimagined Telling, noch original so auf deutscher Basis, nach Bram Stokers Dracula. Das ist dann halt alles ein ganz kleines bisschen anders, aber die Quintessenz bleibt die gleiche. Wer einen guten Azi-Fazi-Horrorfilm gucken will, der sollte sich den angucken, der ist wirklich toll. Wer
Stimmt.
eher sowas möchte mit Jumpscares, der ist hier falsch.
Das ist mehr so
Wer,
historisch, ne? Also so mehr so
ja.
fast ein historisches Drama, fand ich.
Ja, genau, es ist halt mal wieder so ein Period Piece wie alle diese Eggers-Filme. Also, der nimmt sich irgendwie, sagt sich, dieses Jahr beleuchte ich jetzt mal ganz genau und dann twistet der das so ein bisschen. Aber du hast schon auch das Gefühl, so war das bestimmt damals. Ich kann es mega empfehlen, es ist mega, mega gut. Ich weiß nicht, ob du sowas guckst, Steve, aber ist wirklich nicht schlecht.
Okay.
Und das andere, was ich geguckt habe, ist The Paper, das ist ein Offspin, beziehungsweise die nächste Show im Office-Universum. Da geht es um eine fehlende Toledo, irgendeine amerikanische Großstadt, Zeitung namens Truth Teller. Leadrolle spielt Dom Hall Gleason, den kennt man vielleicht am ehesten als den
Den Sohn
Nazi-Empire
von Ian
General.
Gleason, also.
Nee, als den Nazi-Empire General in Star Wars Episode 7 und 9. Ich glaube, in 8 ist er gar nicht drin, ich bin mir jetzt nicht sicher. Da kennen ihn wahrscheinlich die meisten Leute und andere Leute kennen den vielleicht auch noch aus Deus Ex Machina oder sowas. Das ist super, super lustig. Es ist genau mein Humor halt, ne? Es ist so cringe und ach, das hat er jetzt nicht gesagt, aber mit sehr viel Herz und Liebe, weil es geht halt, wie gesagt, um diese Zeitung, die failed. Und Dom Hall Gleason hat einfach richtig Hoffnungen und Liebe für das Medium Journalismus. Und der prefaced das auch und sagt, er weiß, dass es Zeitungen nicht gut geht. Er weiß, dass Journalisten gerade kein gutes Standing haben in der allgemeinen Gesellschaft und dass Technologie die quasi obsolet macht. Aber er hat einfach unheimlich viel Liebe für gute Geschichten, Wahrheit und anständigen Journalismus. Und das trifft dann halt immer mit seinen Puppy-Dog-Eyes auf harte Realität. Das ist einfach super gut. Also, ich hätte es nicht gedacht, aber mir macht das so viel Spaß. Läuft auf Wow TV. Ich kann es empfehlen. Ich find's geil.
Okay.
Okay. Krass.
Ja.
Also nicht einfach nur so ein neues Reimagine von der Office, sondern ist
Nee.
schon sein eigenes Ding tatsächlich.
Das ist dein eigenes Ding.
Okay.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute, ihr Lieben. Wir brauchen noch einen
Sehr
guten
gut.
Titel für den Podcast. Dennis, kannst du, ich weiß, du bist müde, du klingst auch echt müde, hast wahrscheinlich einen anstrengenden Tag gehabt, wie ich dich kenne.
Ich habe eine schräge
Trotzdem,
Woche gehabt.
ja, wie immer gefühlt. Ja, Work-Life-Balance, mein Lieber. Sag mir mal eben einen guten Titel. Du bist einfach kreativ.
Total kein spaltender Podcast. Ich habe gerade irgendwas an meinem Arm entdeckt, was glaube ich nicht dran sein soll. Ich ziehe das mal ab. Meine Frau lacht dann immer, weil ich mir teilweise einfach Sachen so vom Körper runterreiße, weil ich mir denke, das gehört da nicht hin. Und ich
Das
habe
ist
mich dann
ja.
schon ein, zwei Mal sehr verletzt. Aber es muss ab. Ich weiß nicht, was es ist, es muss ab.
Okay.
Ist das.
Wir werden gleich nach dem Podcast noch ein bisschen brainstormen, ihr Lieben. Wir schweigen jetzt hier nicht und denken nach. Das ist, glaube ich, zu langweilig für euch. Von daher werdet ihr den Titel dann einfach sehen. Oder ihr wisst ihn sowieso schon, wenn ihr hier reingehört habt. Jo. In diesem Sinne, bis nächste Woche in alter Frische. Danke an Bono und Dennis. Und ich würde sagen, macht es gut. Habt eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Ciao. Nehmt eure Pyramide, bitte.